Ihr Lieben, kennt ihr überhaupt Zweifel? Seid ihr manchmal auch ein bisschen skeptisch, was so manche Dinge des christlichen Glaubens angehen? Ich habe euch hier einfach mal die Top 5 der kritischen Anfragen an den christlichen Glauben mitgebracht. Platz 5. Glauben nicht alle an denselben Gott? Die einen nennen ihn Allah, die anderen Manitou und wir verehren ihn als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ist doch alles dasselbe. Ist das tatsächlich so? Ich glaube, dass sich die Religionen in ihrem Kern gegenseitig widersprechen. Ganz besonders gegenüber dem Christentum. Denn die Religionen sind ein Weg des Menschen, um zu Gott zu kommen. Aber beim Christentum ist es genau umgekehrt. Da ist Gott zu uns Menschen gekommen. Platz 4. Die Bibel ist ein Märchenbuch. In unserer aufgeklärten Zeit kann man doch nicht mehr an die Jungfrauengeburt oder an Riesen und redende Schlangen und Esel glauben. Kann man nicht? Wie viele Leute glauben an UFOs oder zumindest an außerirdische Lebensformen? Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Dagegen hält die Bibel ja eine Reihe von Beweisen für uns bereit. Gott gibt es tatsächlich, das erzählt uns da draußen schon die Schöpfung. Und jeder von uns kann ihn persönlich erleben. Platz 3. Das ist doch alles Einbildung. Ich glaube nur, was ich sehe, eure Gebetserhörungen sind alles Zufälle. Mag sein. Aber es gibt nun mal in unserer Welt viele Dinge, die wir nicht sehen können und von denen wir trotzdem leben. Die Luft zum Atmen zum Beispiel. Und wenn ich ein Bedürfnis nach Gott in mir habe, könnte das doch auch ein Hinweis darauf sein, dass es Gott gibt. Er hat mich schließlich zu sich hin geschaffen. Platz 2. Christen sind auch nicht besser. Stimmt leider. Christen machen Fehler und bleiben Sünder, auch wenn sie ihre Sünden bei Jesus immer wieder abladen. Ein anderes Beispiel dazu. Die Demokratie ist sicher die beste Regierungsform, die es auf der Welt gibt. Aber bei Donald Trump und Boris Johnson kommt man manchmal ins Zweifeln und fragt sich, ob es wirklich schlau war, das Volk entscheiden zu lassen. Platz 1. Bei all dem Leid kann ich nicht an Gott glauben. Wie kann ein allmächtiger Gott zulassen, dass es Kriege und Hungersnöte mit zahllosen Opfern auf der Welt gibt? Das weiß ich leider auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass Gott mit uns mitleidet. Er ist auf diese Erde gekommen und hat unsagbares Leid am eigenen Leib erfahren. Wir haben gerade davon gesungen. Und Gott hat das Leid auf sich genommen und versprochen, dass er es eines Tages ganz beenden wird. Ihr merkt, es lohnt sich, sich mit den Zweifeln mal auseinanderzusetzen. Manche Antworten habe ich für mich schon gefunden, aber es gibt leider noch viel hartnäckigere Fragen als diese Top 5 hier. Ich besuche regelmäßig unsere älteren Geschwister und bei denen nehmen leider nicht nur die körperlichen Kräfte am Ende ab. Da wankt auch manchmal der Glaube gewaltig, verbunden mit der Frage, wird es am Ende reichen, um in den Himmel zu kommen? Einige Gemeindeglieder im Mittelalter haben schwierige Situationen erlebt, wo ihnen der Glaube weggebrochen ist. Schreckliche Dinge sind passiert und sie haben ihre Bibel erstmal für einige Zeit weggelegt. Ich kann das ein bisschen verstehen. Insbesondere bei jüngeren Leuten stelle ich fest, dass sie manche Glaubenssätze gar nicht mehr mitsprechen können. Sie haben viele Fragen, nicht nur zur Jungfrauengeburt und zur Auferstehung. Vor allem geht es auch um die Frage, wie man als Christ in dieser Welt überhaupt leben soll. Sie wollen ja gerne glauben, aber erst, wenn die Fragen beantwortet sind. Kennst du das? Dann verstehst du vermutlich den Vater, der uns die Jahreslosung für dieses Jahr geliefert hat. Sie lautet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie kam es dazu? Jesus hat 3 seiner Jünger auf einen Berg mitgenommen, um zu beten. Sie begegnen dort nicht nur Gott Vater. Der Vorhang zur jenseitigen Welt wird beiseite geschoben und Mose und Elia tauchen auf und reden mit Jesus. Dabei wird das Aussehen von Jesus immer heller, sodass man später vom Berg der Verklärung spricht. Alles ist so wunderschön, dass die Jünger am liebsten für immer auf diesem Berg bleiben wollen. Aber das geht nicht. Sie laufen wieder runter ins Tal und merken, Glauben und Zweifeln liegen oft eng beieinander. Markus berichtet, bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Die Leute freuen sich, dass Jesus zu ihnen kommt. Sie laufen ihm entgegen, sie heißen ihn willkommen, denn damals wie heute übt Jesus eine enorme Faszination aus. Er hat eine große Anziehungskraft. Seine Wunder machen ihn attraktiv, seine Worte tun gut, seine Liebe ist überzeugend und all das weckt unser Vertrauen. Dabei geht es konkret um drei Aspekte des Glaubens. Wenn wir glauben, setzen wir unser Vertrauen darauf, dass Gott auch in unserem Leben handeln wird und wir ihn erleben. Von dieser Dimension des Glaubens spricht das griechische Wort Pistis. Gott erweist sich als vertrauenswürdig und das Vertrauen führt uns in ein neues Leben mit ihm. Zweitens, wenn wir glauben, schenken wir Gott unser Herz und erfahren seine Liebe. Davon spricht das lateinische Wort Credo. Wir beginnen zu lieben und werden durch den Heiligen Geist mehr und mehr verändert. Und drittens, wenn wir glauben, bauen wir unser Leben auf das feste Fundament, das in Jesus gelegt wurde. Diese Wirklichkeit drückt das hebräische Wort Amman aus. Wir halten an Jesus fest und er hält uns. Von all diesen drei Aspekten des Glaubens sind die Leute um Jesus noch sehr weit entfernt. Markus berichtet, die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Da fragte Jesus sie, worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Da, wo Gott uns wunderbare Glaubenserfahrungen wie auf dem Berg der Verklärung schenkt, ist der Teufel nicht weit, um mit Streit und Zweifeln und Chaos alles wieder kaputt zu machen. Du hast auf einer Tagung ein paar wunderbare Vorträge gehört. Hochmotiviert kommst du zurück. Doch auf der Arbeit schüttet dich dein Chef gleich mit einem Berg von Problemen zu. Alle Euphorie ist verflogen. Auch Adam und Eva haben dieses Wechselspiel miterlebt. Sie genossen das Paradies, doch dann trat der Teufel in ihr Leben und stellte nur ein paar unangenehme Fragen. Hat Gott eigentlich wirklich gesagt, dass ihr die Früchte im Paradies nicht essen dürft? Hat er das gesagt? Der Zweifel wurde gesät und wuchert seitdem in jedem Menschen. Auch zwischen dir und deinem Gott ging Vertrauen verloren, das wiedergewonnen werden möchte. Ja, diese Geschichte aus der Urzeit geht uns alle an, weil sie sich täglich bei uns wiederholt. Positive Erfahrungen mit Gott werden überlagert von Frust und Enttäuschung und führen zu Zweifeln. Wir stehen alle in der Gefahr, unsere Enttäuschung über Gott groß werden zu lassen und dann in Zweifeln und Selbstmitleid uns zu verlieren. So war das wahrscheinlich auch bei dem Mann, der zu einem weisen Menschen kam und Folgendes fragte. Ich bin immer ganz hin und her gerissen in meinem Leben. Meine Zweifel scheinen mit mir Spott zu treiben. Es ist, als lebten in mir zwei Katzen. Die eine ist weiß und die andere schwarz. Die eine will das Gute und die andere das Böse. Welche Katze wird gewinnen? Der weise Mensch antwortete, die, die du fütterst, die wird gewinnen. Dieser weise Rat führt uns auf die richtige Spur. Welche Gedanken lässt du eigentlich in deinem Kopf zu? Was kannst du vielleicht lesen und hören, um deine Zweifel zu überwinden? Wie kannst du positive Gedanken fassen? Was fördert deinen Glauben und was hindert ihn? Jesus wurde ganz genauso versucht wie wir. Auf ihn warteten gleich mehrere schwarze Katzen. Wie so oft lauern die Schriftgelehrten nur darauf, dass Jesus oder seine Jünger einen Fehler machen. Und das Volk steht dabei und beobachtet die Lage ganz genau. Offensichtlich sind sie hier ziemlich unzufrieden. Da löst sich ein Mann aus der Menge und erzählt Jesus warum. Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Ich finde, diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium ist wirklich so mitten aus unserem Leben. Denn das Leben reißt einen manchmal um. Den Sohn, die Tochter, den Partner, die Eltern, den Freund oder uns selbst. Wir haben Schaum vor dem Mund. Wir knirschen mit den Zähnen, manchmal tagsüber oder nachts. Das Leben ist chaotisch und umkämpft, vor allem wenn man Kinder hat. Denn was glaubt man nicht alles für seine Kinder? Wie viel verzweifelt ist mancher darüber geworden? Der einzige Sohn ist nicht nur taub, stumm und leidet an Epilepsie, er ist doch noch von einem bösen Geist besessen. Aber wieso konnten die Jünger den Dämon eigentlich nicht austreiben? Sie haben es doch vorher schon etliche Male getan. Markus berichtet in Kapitel 6, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Damals war ihre Mission erfolgreich, aber nicht bei diesem Jungen hier. Offensichtlich hatte sich in ihrem Dienst und Leben etwas geändert. Sie mussten eine wichtige Lektion lernen. Jesus erklärt sie später mit den Worten, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Vom Verstand her stimmen wir schnell zu und sagen, ja natürlich, ohne Jesus können wir nichts tun. Aber dann vergessen wir das wieder. Erst wenn es mal so richtig zur Sache geht, dann sackt diese Wahrheit in unser Herz hinein. Und darum haben die Jünger das von diesem Moment an auch nicht mehr vergessen. Mit Jesus können wir alles, ohne ihn können wir gar nichts. Mit ihm können wir den größten Versuchungen in unserem Leben widerstehen. Ohne ihn werden wir von den kleinsten Versuchungen überwunden. Genau das gilt auch für dich und für mich. Da sagte Jesus zu allen, die dabei standen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich denn noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Viele Menschen begreifen einfach nicht, worum es beim christlichen Glauben geht. Sie denken, dass man als Christ an eine Wahrheit, an bestimmte Lehrsätze und Dogmen glauben soll. Dabei übersehen sie aber, dass es im Kern beim Glauben um eine Herzensangelegenheit geht. Zwei Kapitel weiter macht Jesus das deutlich, indem er ruft, glaubt und zweifelt nicht in euren Herzen. Also ich hätte angenommen, dass der Zweifel der meisten Menschen doch im Kopf angesiedelt ist und nicht im Herz. Ich treffe immer wieder auf Leute, die mir sagen, also Carsten, ich würde ja auch gerne so glauben wie du, aber ich kann das einfach nicht. Mein naturwissenschaftliches Denken hält mich zurück. Ich habe viel zu viele Zweifel. Also wenn es nur darum ginge, dass wir manche Dinge im Glauben nicht mit unserem Verstand begreifen, dann könnte Jesus sehr gut damit leben. Es ist ihm völlig klar, dass da immer ein Unterschied zwischen Gott und uns bleiben wird. Unser Verstand wird immer wieder an Grenzen stoßen, die er nicht überwinden kann. Niemand kann erklären, wie Gott die Welt gemacht hat. Niemand weiß, woher das Böse stammt. Doch die Bibel sagt, dass das auch nicht unser Problem ist. Vielmehr können wir nicht glauben, weil der Zweifel in unseren Herzen wohnt. Und er sorgt dort dafür, dass wir ein total gestörtes Verhältnis zu Gott haben. Statt unserem Vater im Himmel zu vertrauen, begegnen wir ihm mit Misstrauen. Statt uns wie Kinder in seine Arme fallen zu lassen, laufen wir vor ihm weg. Darum versuch bitte nicht länger, Gott in deinen Verstand und deinen Wissenshorizont zu pressen. Es wird dir nicht gelingen. Du wirst immer den Eindruck haben, es gibt da noch etwas, das größer ist, aber ich komme nicht ran. Lass Gott doch stattdessen mal in dein Herz hinein. Lad ihn ein, dir auf andere Weise zu begegnen als nur in deinem Kopf. Versuch doch mal Folgendes zu beten. Gott, ich verstehe dich oft nicht. Aber ich möchte dich gerne kennenlernen. Ich möchte dir ja gerne vertrauen. Hilf mir bitte dabei. Hast du den Mut, so zu beten? Vielleicht denkst du jetzt, ich kann doch nicht zu einem Gott sprechen, von dem ich glaube, dass es ihn gar nicht gibt. Warum denn nicht? Wie willst du sonst herausfinden, ob da jemand ist, der dich hört? Stell dir nur mal vor, wie das wäre, wenn dieser angeblich leere Platz in der unsichtbaren Welt doch ein Gesicht hätte. Und du würdest es nie zu sehen bekommen, weil du nie nach ihm gefragt hast. Oder wie wäre das, wenn hinter den Worten der Bibel tatsächlich ein Gott steht, der lebendig ist? Er hat wieder und wieder zu dir gesprochen und bei dir angeklopft, aber du hast ihn nie aufgemacht. Und wie wäre das, wenn da ein Gott ist, der dich so sehr liebt, dass er auf diese Erde kam, um einen Weg in den Himmel für dich zu bahnen, aber du kommst nie dort an, weil du die Augen vor all seinen Liebesbeweisen verschlossen hast. Dabei wäre es ein leichtes, wenigstens diesen ersten Schritt des Glaubens mal zu wagen. Du hast gar nichts zu verlieren, wenn du anfängst, ehrlich mit Gott im Gebet zu reden. Sonja Wörle hat das vor kurzem gewagt. Eine Freundin schenkt ihr eine Bibel mit den Worten: Das ist das, was du jetzt brauchst. Sie war schon seit langem auf der Suche nach einer neuen Wohnung und ziemlich verzweifelt. Sie liest tatsächlich in dieser Bibel und spürt, wie Trost und Kraft davon ausgeht. Und dann spricht sie ein folgenschweres Gebet: Gott, wenn du mir eine Wohnung gibst, dann ziehe ich aus, um dir nachzufolgen. Wenige Augenblicke später geht sie in den Keller, um das Altpapier zu entsorgen. Dort sieht sie einen Aushang: Nachmieter für kinderfreundliche Wohnung gesucht. Sie ruft bei der angegebenen Nummer an, bekommt einen Termin und unterschreibt den Mietvertrag. Wieder zu Hause kann sie kaum glauben, was da passiert ist. Führt Gott tatsächlich so praktisch? Es sieht so aus. Darum macht das doch so wie der Vater, der die Krankheit seines Sohnes fast um den Verstand brachte. Während die anderen Väter ihren Söhnen ein Handwerk beibrachten, musste er seine ganze Kraft darauf einsetzen, seinen Sohn am Leben zu erhalten. Was für eine Herausforderung! Er konnte seinen Sohn nicht eine Minute allein lassen. Wer weiß, wann der nächste Anfall kommt. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Denn Jesus geht dieses Leiden zu Herzen. Der Junge ist ihm wichtig und er will wissen, was ihm fehlt. Der Vater antwortete: Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer, wahrscheinlich offene Feuerstellen, oder ins Wasser, vermutlich der Brunnen, um ihn umzubringen. Der Junge muss ja übersät sein von Narben. Darum, Jesus, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Der Vater ist sehr verzweifelt und müde. Nicht nur der Sohn braucht Hilfe, auch der Vater ist am Ende. Sein Gebet spiegelt beides wider. Hab doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Darf man so beten? Klingt so ein Gebet, mit dem man im Glauben etwas erreichen kann? Wohl kaum. Aber Zweifel sind bei Jesus willkommen, denn sie zeigen, dass wir die Frage nach Gott ernst nehmen. Was wäre gewesen, wenn der Vater nicht wenn, sondern weil gesagt hätte: Jesus, hilf uns, weil du es kannst? Das klingt doch viel besser, oder? Aber es wäre nicht mehr ehrlich gewesen. Wir müssen nicht erst die richtigen Worte finden, um zu Jesus zu gehen. Er versteht uns auch so. Und wenn das Gebet dieses Mannes deinem Gebet ähnelt, dann sei nicht ängstlich. Jesus nimmt sich auch deiner schwachen Gebete an. Denn egal wie klein oder wie groß unser Vertrauen zu Jesus ist, ob es durch Enttäuschung geschwächt oder durch Zweifel gehindert wird, für Jesus ist nur wichtig, dass du damit zu ihm kommst und ehrlich vor ihm bist. Er benötigt keinen perfekten Glauben von uns. Er nimmt uns Menschen so an, wie wir sind. Er erhört Gebete und lässt manchmal auch ein Wunder geschehen, ganz ohne unser Zutun. Ja, wir dürfen erleben, dass Gott in unser Leben eingreift und dadurch auch einen schwachen Glauben stärkt. Hätte Jesus sonst zu Petrus gesagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus hatte das nötig. Und die anderen Jünger übrigens auch. Nach seiner Auferstehung sammelt Jesus seine Jünger um sich, er lehrt sie, er bevollmächtigt sie, Doch dann heißt es am Ende des Matthäus-Evangeliums, dass einige immer noch zweifelten. Merkst du, die Bibel spricht ganz offen davon und wir sollten das auch, dass es Zweifel gibt. Ja, auch in unserer Gemeinde gibt es einige, die zweifeln. Nicht jeder und immer, aber viele zweifeln hin und wieder. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das eingestehen. Und jeder von uns sollte ein Haus oder Gebetskreis haben, wo er das offen erzählen kann. Ja, ich habe Zweifel. Ich habe es in Zeiten des Zweifels als sehr hilfreich erlebt, nicht allein zu sein, sondern mit anderen zusammen zu sein und auch an ihrem Leben zu sehen, dass Gott treu ist und dass er wirkt. So konnte ich die weiße Katze in mir mit guten Gedanken füttern. Gott hat kein Problem damit, wenn du mal zweifelst. Er will dir helfen, deinen Glauben wiederzufinden und dein Vertrauen immer wieder neu auf ihn zu setzen. Darum sagt Jesus, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist für den möglich, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Aber wie geht das? Wie viele Tränen sind schon geflossen, weil Menschen versuchten zu glauben und nichts geschah? Warum hört Gott auf manche unserer Gebete nicht? Schwierig. Einige von uns singen die Lieder von Paul Gerhardt sehr gerne. Zum Beispiel, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Viele Menschen haben in diesem Lied Trost gefunden. Aber dieses Lied gäbe es überhaupt nicht, wenn Gott alle unsere Gebete erhören würde. Es ist entstanden, nachdem Paul Gerhardt 4 seiner 5 Kinder im 30-jährigen Krieg verloren hatte. Dieses Lied ist aus dem Leid heraus geboren, aus einem Leid, in dem Paul Gerhardt Gott erlebt hat, als Trost. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Auch dieses Lied von Dietrich Bonhoeffer gäbe es nicht, wenn Gott die Gebete seiner Eltern, seiner Schwester und seiner Verlobten erhört hätte. Es entstand kurz vor seinem Tod im Konzentrationslager. Und wie viele Menschen haben aus diesem Lied heraus inzwischen Glauben und Trost empfangen. Eltern lieben ihre Kinder von ganzem Herzen und gerade darum erfüllen sie ihnen nicht jeden Wunsch. Sie verfolgen ein höheres Ziel. Sie wollen, dass ihre Kinder zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen und etwas in dieser Welt bewirken. Bei Gott ist das ganz ähnlich. Er liebt uns, aber er verfolgt auch höhere Ziele als unser Wohlergehen. Darum gibt es trotz allen Glaubens keine Automatik darin, dass unsere Gebete erhört werden. Gott will diese Welt retten. Auf der einen Seite dürfen wir also alles von unserem Vater im Himmel erbeten. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass manche unserer Wünsche unerfüllt bleiben. Und als ahnte der Vater etwas von all diesen unerfüllten Wünschen, die noch kommen würden, schreit er es für uns hinaus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das klingt zunächst einmal gut. Ich bemühe mich, Jesus in allem zu vertrauen. Ich glaube, dass Jesus alles schafft. Ich schiebe meine Zweifel zur Seite. Ich wage mich nach vorne. Doch je mehr ich mich so anstrenge, desto mehr wird mein Leben zu einer Lüge. Ich schaffe das doch gar nicht aus mir selbst heraus, immer zu vertrauen und nie zu versagen. Einen gibt es, der das behauptet hat, der hieß Petrus. Er sagte, klar, Jesus, ich bleib bei dir. Mein Vertrauen zu dir ist so stark, dass ich sogar mit dir bereit bin, in den Tod zu gehen. Ich bleib dir treu, auch wenn ich dafür ins Gefängnis muss. Petrus scheitert damit kläglich. Bei der nächsten Gelegenheit bekommt er Angst und behauptet, Jesus noch nicht mal zu kennen. Ein Ausleger notiert, die großen Beteuerungen des Glaubens sind immer der Verleugnung am nächsten. Ich wiederhole das nochmal. Die großen Beteuerungen des Glaubens sind immer der Verleugnung am nächsten. Jesus ruft uns daher nicht nur dazu auf, bedingungslos zu vertrauen, er ruft uns vor allem zu sich. Er streckt uns seine starken Hände entgegen. Er lädt uns ein, von einem ich-zentrierten Glauben zu einem Jesus-Glauben zu kommen. Hudson Taylor hat das mal so formuliert: Wir brauchen keinen starken Glauben. Wir brauchen nur den Glauben an einen starken Gott. Verstehst du den Unterschied? Hilf meinem Unglauben, das gehört tatsächlich zu unserem Ich glaube dazu. Wir bauen nicht auf unsere Stärke, wir geben unsere Zweifel und Ängste zu und legen sie Jesus vor die Füße. Wir sagen ihm ganz offen, dass wir es ohne ihn nicht schaffen werden. Wir bitten ihn, dass er uns hilft, täglich. Und wir erleben, dass seine Kraft gerade in den Schwachen mächtig ist. Darum hör bitte damit auf, Jesus dir selbst und anderen etwas vorzumachen. Du musst kein Glaubensheld sein. Wichtig ist nur, dass du dich an Jesus bindest. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Als ich schwimmen gelernt habe, habe ich mir zunächst eine eigene Technik angelegt. Allerdings funktionierte die nur im Nichtschwimmerbecken. Ich schwamm ganz kräftig mit den Armen, hielt aber mit einem Bein aus Sicherheitsgründen immer Bodenkontakt. Das war natürlich äußerst anstrengend und ein totaler Krampf. Im tiefen Becken wäre ich damit sofort ertrunken. Wie habe ich also schwimmen gelernt? Ich habe ein Hilfsmittel genommen, ein Schwimmbrett. Ich habe mich draufgelegt und darauf vertraut, dass es mich trägt. Später dann habe ich mich auf meine Eltern verlassen, die in meiner Nähe schwammen und mich wieder nach oben holten, wenn meine Kräfte mal nachließen. So habe ich schwimmen gelernt. Und so ist das auch mit dem Glauben. Wir dürfen mit unserem Unglauben und unserem Unvermögen zu Jesus kommen und er trägt uns im tiefen Wasser. Ich habe vorhin von unserem Glaubenshelden Bonhoeffer gesprochen und ich finde, er war ja wirklich ein großes Vorbild. Aber kennst du auch sein Gedicht »Wer bin ich?« Da spricht er über seine Zweifel. Ja, auch ein Dietrich Bonhoeffer hat gezweifelt. Aber das Gedicht endet mit den Worten »Wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott.« Du musst Gott also wirklich nichts vormachen. Er kennt dich durch und durch, er kennt deine Zweifel. Und das Wunderbare ist, er stößt dich damit nicht weg. Er lädt dich ein, in seine Arme dich fallen zu lassen und er verwandelt dort deinen Unglauben in Glauben. Auch der Lieddichter Asaf hat das erlebt. Er breitet im Psalm 73 alle seine Zweifel vor Gott aus. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er klagt, weil es ihm gesundheitlich schlecht geht. Er ärgert sich, dass seine Feinde nicht bestraft werden. Aber dann wechselt am Ende des Psalms die Stimmung und im Luthertext heißt es: Und dennoch, Gott, bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Merkst du, wie Gott diese Ehrlichkeit schätzt und wie er dann wirkt? Darum wirf dich mit deinem Unglauben doch auch in seine Arme und du wirst erfahren, dass er dich hält. Mach dir bewusst, dass dein Glaube nicht immer konstant oben sein kann. Er wächst manchmal und er schwindet auch leider manchmal. Er erlebt glorreiche Höhepunkte und er wird vom Feind angegriffen und geschwächt. Du sagst, ich glaube, doch dann klingelt das Telefon und du erhältst eine schlechte Nachricht. Ich glaube, doch dann teilt dir dein Arzt eine schlimme Diagnose mit. Ich glaube, und dann verlierst du deinen Job. Darum bleib bitte immer ganz nah bei Jesus. Verbinde dich mit ihm im Gebet immer wieder neu. Halte dich an seinen Verheißungen fest, denn er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Im Hebräerbrief heißt es: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Markus schreibt: Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind aus und kehr nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Der dämonische Geist war für die Jünger zu stark, aber Jesus trieb ihn sofort aus. Als Jesus mit seiner Autorität sprach, musste der Teufel weichen. Satan ist stark und aktiv und hinterhältig und listig, aber Jesus ist immer stärker. Jesus ist stärker als alles, was sich gegen uns stellt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so hat Jesus auch die Macht, einen fast toten Jungen aufzurichten und wiederherzustellen. Der Junge stand nun frei und geheilt vor seinem Vater. Er konnte sprechen, hören, laufen und endlich frei leben. Das ehrliche Gebet dieses Vaters hat sich doch gelohnt. Es hat das Herz von Jesus berührt und Jesus hat geholfen, wie nur er es kann. So hoffe ich, dass diese Erfahrung auch dein Gebetsleben verändern wird. Denn Jesus ist doch für dich da. Charles Spurgeon sagte mal, wir sollten zu Gott beten, wenn wir in einer guten Stimmung sind, denn es wäre Sünde, eine so gute Gelegenheit zu versäumen. Und wir sollten auch beten, wenn wir nicht in der richtigen Stimmung sind, denn es wäre gefährlich, in einem so ungesunden Zustand zu verharren. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir denn diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Das Gebet ist der Schlüssel, der die Tür zu Gottes Kraft aufschließt. Nichts funktioniert im Glauben automatisch. Wir sind überheblich, wenn wir meinen, dass wir nicht zu beten bräuchten. Die Jünger dachten, dass die Dämonen zu gehorchen hätten, wenn sie ihnen gebieten. Aber ohne Gebet wird das ganz schnell zu einem Bumerang. Sie haben das Gebet vernachlässigt und sich damit von der göttlichen Kraft abgekoppelt. Darum vergiss das nicht, dass du am stärksten bist, wenn du im Gebet bist. Satan lacht über deine Pläne, er spottet über deine Methoden, aber er zittert, wenn du betest. Bleibt am Ende die Frage, wer denn nun in diesem Bericht das Gebet gesprochen hat, das alles verändert hat? Das Gebet der Jünger war es nicht. Die Schriftgelehrten können wir auch ausschließen. Die Volksmenge scheint keine Gebetsnacht für den Jungen abgehalten zu haben. Bleibt noch Jesus übrig. Der hielt ja immer Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Der hat gebetet. Aber da ist auch noch das Gebet des Vaters, der mit seinen Zweifeln zu Jesus kam. Er betete schreiend, Jesus, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, beten ist manchmal nichts anderes als ein glaubender, zweifelnder und ein kapitulierender Schrei vor Jesus. Und da unsere Not Gottes Herz mehr berührt als unsere Wortgewandtheit, antwortet er. Denn das ist die Art, wie Väter handeln. Ein alter Pastor erzählt dazu folgendes Beispiel. Die Mutter hat gekocht, während ihre beiden Söhne 9 und 11 Jahre alt im Nebenzimmer spielten. Nun ist das Essen fertig und sie sagt zu ihren beiden Söhnen, lauf mal schnell nach oben und holt den Vater zum Essen runter. Der Ältere ist etwas schneller auf der Treppe, er stürzt ins Arbeitszimmer und umschlingt die Beine des Vaters. Mit einem Siegerlächeln ruft er, ich habe Papa ganz für mich. Der jüngere Sohn sieht das und verzieht das Gesicht. Der Vater merkt, dass er gleich anfangen wird zu weinen. Da steht der Vater auf und nimmt seinen kleinen Jungen auf den Arm. Strahlend ruft der Kleine, und mich hat der Papa ganz für sich. Merkst du den Unterschied? Ich habe Papa ganz für mich oder mich hat der Papa ganz für sich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich wünsche dir, dass dich der Papa im Himmel ganz für sich hat. Du musst ihn nicht festhalten und alles Mögliche für ihn tun. Das Schönste, was es im Glauben zu erleben gibt, ist, dass du in den Armen des Vaters geborgen bist, mit deinen Zweifeln und mit deinem Versagen. Schreib dir das ruhig auf oder häng es dir an den Kühlschrank. Mich hat der Vater im Himmel ganz für sich. Amen.